Ich freue mich, dass ich euch alle zu dem Gottesdienst begrüßen darf. Jeder, der hier sitzt oder auch im anderen Raum oder der am Telefon oder auf YouTube dabei ist. Wir freuen uns, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und wir wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Beginn die Abkündigungen. Wir haben mittwochs unseren Wochengottesdienst um 19 Uhr und mittwochs um 18 Uhr auch den Teenkreis. Und die Veranstaltungen sind jetzt natürlich, die gelten so lange, bis vielleicht neue Regeln kommen. Aber momentaner Stand ist der Stand. Und auch nächsten Sonntag ist nach aktuellem Stand wieder Gottesdienst, so wie heute um 10.30 Uhr. Und eine halbe Stunde vorher ist auch Gemeindegebet. Ist jeder herzlich eingeladen, zu kommen und gemeinsam zu beten. Wir wollen am Anfang auf ein Lied hören, das glaube ich, das Lied ist ans Glaubensbekenntnis angelehnt und ja, ich habe gerade demnächst mit meiner Frau zusammen, wir lesen 1. Petrus und da steht auch, wir sollen bereit sein, jedermann Rechenschaft zu geben über unsere Hoffnung, die wir haben. Also zu sagen, was glauben wir und ja, was hat Jesus für mich getan? Und da ist auch Glaubensbekenntnis gut, da ist gut zusammengefasst, was glaube ich denn wirklich und kann da vielleicht auch jemandem schnell sagen, was glaube ich. Und genau, wir wollen jetzt das Lied hören und sind froh, dass wir dazu auch ein paar Sänger haben, die uns vorsingen.
Thank you. glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube.
Kapitel 3, die Verse 3 bis 13. 2. Petrus 3, 3 bis 13. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, das Predigtthema, das auch den Text als Grundlage hat, heißt Christen warten, aber nicht ins Blaue. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Tag, dass wir Sonntag haben, und ich danke dir auch, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen, dass wir auch die Möglichkeit haben, online dabei zu sein. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, hier zu sein, dass du mitten unter uns bist und auch zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, dass du dazu die Predigt gebrauchst, dass du in Rainer Wagner die richtigen Worte gibst, dass du uns aber auch die richtigen Herzen gibst, um zuzuhören. Ich bitte dich auch für alle Entscheidungen, die nächste Woche getroffen werden sollen, auch wie wir Gottesdienst vielleicht weiter feiern dürfen und generell, wie mit dieser ganzen Corona-Situation umgegangen werden soll. Ja, Herr, du weißt, was gut ist, und ich bitte dich, dass du die Entscheidungen lenkst und dass du es zu einem guten Ende führst. Amen. Als Lied vor der Predigt wollen wir singen, Du allein rettest mich, oder nicht wir singen, sondern wir hören wieder zu. Genau. Was ich vergessen hatte zu sagen, für die Kinder gibt es auch einen Kindergottesdienst jetzt und ich würde auch gern noch für die Kinder beten und dann dürfen sie nach oben gehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass wir für die Kinder was anbieten können, dass sie auch von dir hören und ich danke dir, dass du die Kinder lieb hast und ja, dass sie dir wirklich am Herzen liegen. Und so bete ich dich auch für den Kindergottesdienst, dass du sprichst und du den Kindern eine gute und gesegnete Zeit schenkst. Amen.
Ja, es soll um das Thema gehen, Christen warten, aber nicht ins Blaue. Ich erinnere mich oft noch an meine Jugend und an die Schule und in der Schule, da gehörte nicht nur das Alphabet bei uns dazu und das Einmaleins, sondern auch regelmäßig Rotlichtbestrahlung. Es war ja in der DDR. Uns wurde in jeder Hinsicht die Vorzüge des Sozialismus angepriesen. Nun war es aber einsichtig, gerade in der Zeit vor Weihnachten, dass so großartige Vorzüge der Sozialismus gar nicht hatte. Man wartete dort nicht nur auf den Weihnachtsmann, wie in der landläufigen Bevölkerung üblich, man wartete auf die Westpakete. Jede Menge Westpakete kamen in dieser Zeit. Und warum? Weil es alles Mögliche da drüben nicht gab. Heute ist das alles vorbei. Aber das musste ja irgendwo erklärt werden. Und wir kriegten das auch in der Schule erklärt und die Kommunisten haben es alle irgendwie erklärt, wir gehen auf eine wunderbare Zukunft im Kommunismus zu. Es wird eine Zeit sein, wo es kein Geld mehr gibt, wo jeder das kriegt, was er braucht und einfach so mitnehmen kann. Und das wird dann in den schönsten Farben dargestellt. Das passiert aber erst im Kommunismus. Und jetzt sind wir noch auf dem Weg dahin. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen. Die Lügner des letzten Jahrhunderts haben immer stark die Wissenschaft bemüht und gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das kommen wird. So wie sich die Menschen vom Tier nach oben entwickelt haben, was die meinten, so wird sich die ganze Gesellschaft zu einer solchen klassenlosen Gesellschaft entwickeln. Man vergisst heute manchmal, fast die Hälfte der Menschheit stand unter dem Einfluss so einer Ideologie. Und dann brach in einem Jahr, 1989, fast auf der ganzen Welt dieses Lügengebäude zusammen. Sie warteten auf etwas, was es so nicht geben konnte, wo die Christen immer gewusst haben, dass das nicht geben kann. Zwischendurch haben sie auch noch mal andere Einfälle gehabt. Die DDR hatte einen Staatschef, Walter Ulbricht. Er sprach ein sehr primitives Sächsisch. Dadurch ist er jeden irgendwo noch in der Erinnerung. Und er sagte einmal, das hat sich auch eingeprägt, wir werden den Westen einholen, ohne ihn zu überholen. Sowas ist Dialektik. Dialektik ist eine gefeine Form der Lüge, sie irgendwie unterzubringen. Aber auf jeden Fall, die Leute warteten auf etwas, was am Sankt-Nimmerleins-Tag vielleicht gekommen wäre, den es ja aber gar nicht gibt. Andere warten auf anderes. Und man weiß auch nie, was so genau rauskommt. Kleine Kinder warten auf den Geburtstag. Und wir haben das bei unserem Enkel so beobachten können. Der erzählte schon seit 4 Monaten, was da alles kommen wird. Und es ist alles total anders. Er wollte viele Kinder einladen. Ins Blaue gerechnet, kam nicht. Da haben sie sich ausgedacht in der Familie, ja, wir machen so einen Ausflug, wohin, wo die dann so im Stroh schlafen können, die Kinder. Das ist auch was Spannendes. Beherbergungsverbot, auch nicht. Man wartet oft und hat Hoffnung auf was, was sich so nicht ereignet. Das eine ist mit dem anderen übrigens nicht vergleichbar, sondern es war ja durchaus realistisch, aber es kam nicht so. Andere Kinder warten auf die Einschulung, wie die werden wird. Und unsere Enkeltochter hätte auch nicht gedacht, dass die Einschulung diesmal so erbärmlich wird, dass nicht mal die Großeltern mit in die Schule durften. Manche jungen Leute, Teenies und noch ein paar Jahre älter vielleicht sogar, warten auf die große Liebe, wo sie jemanden sehen, mit dem sie das Leben teilen wollen und wo sie dann gut gemeinsam durch das Leben gehen. Und andere warten auf die Rente. Es wird ja immer gesagt, der wohlverdiente Ruhestand. Das sagen die, die einen gerne abschieben wollen, beziehungsweise anderweitig erst einmal ausschalten wollen. Aber es ist manchmal durchaus ein Ding dran, was einem auch ganz gut gefallen würde. Aber sie warten ins Blaue rein. Es gibt dann aber auch andere Erwartungen, die viel realistischer sind, aber auch nicht viel optimistischer. Ich bin ja nun schon lange im Dienst. Vor fast 50 Jahren war ich Praktikant. Ich hatte gerade ein Jahr der Bibelschule erst hinter mir vor 48 Jahren. Und ich machte Besuche im Altersheim und habe dort das Zimmer verwechselt. Ich wusste, welche Frau ich besuchen wollte und sollte und komme rein, sie war bettlägerig und dann komme ich in ein Zimmer, die Frau war aber nicht bettlägerig, die saß auf dem Stuhl, aber eine alte Dame. Und ich merkte schnell, ich bin hier fehl am Platz, habe mich vorgestellt, aber dann will man nicht einfach so die Kurve kratzen, sondern ich habe mich dann vorgestellt und mich entschuldigt, dass ich das Zimmer verwechselt habe. Und dann fragte ich so, naja, wie man das oft in der Konversation macht, wie geht's Ihnen? Und ich werde das nicht vergessen. Sie sagt, wie soll es mir gehen? Wir sitzen am Fenster und warten auf den Tod. Eine Frau im Altersheim mit solchen depressiven Veranlagungen, das würde mir heute sicherlich fast einen Krankheitswert geben, aber es war realistischer als manche andere Erwartungen. Wir warten. Das Bibelwort, was wir in der Lesung gehört haben, ich habe bewusst bis zum 13. Vers rausgesucht. Da heißt es am Ende im 13. Vers, und da schrieb der Apostel Petrus vor fast 2000 Jahren auf, wir aber im Gegensatz zu anderen Menschen, zu religiösen Menschen und zu Weltmenschen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir haben auch eine Erwartung, und zwar einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber nicht einfach eine Aufarbeitung der jetzigen Welt, sondern etwas absolut Neues. In der Offenbarung steht mal, ich mache alles neu. Und das Prägende für diese Erwartung ist, dass dort Gerechtigkeit wohnt. Kinder Gottes haben ein wunderbares Ziel, dorthin, wo Gerechtigkeit wohnt, wo die Ungerechtigkeit dieser Zeit nur noch Erinnerung sein wird. Aber es ist eine Erwartung, die hier schon Kraft und Freude gibt auf dem Weg, bis zum Ziel zu gehen. In einem Erweckungslied von vor etwa 100 Jahren, da heißt es, der Pilger aus der Ferne, also der, der hier auf der Welt unterwegs ist, der Pilger aus der Ferne zieht seiner Heimat zu. Dort leuchten seine Sterne, dort findet er seine Ruhe. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das hat man irgendwann mal so eingerichtet, dass das Kirchenjahr sich nicht identisch mit dem normalen Jahr ist. Und das Kirchenjahr endet immer mit dem Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Beide Begriffe sind für diesen Sonntag sicherlich auch angemessen. Totensonntag, das Gedenken an das Sterben, aber auch Ewigkeitssonntag, das Wissen, es ist mit dem Tod nicht alles vorbei. Heute, dieser Tag, zeigt uns letztlich, Christen wissen, wir warten auf eine neue Welt und wir haben hier schon viele Informationen. Christen wissen, alle Menschen müssen sterben. Christen wissen auch, unsere Welt, unsere Erde wird einmal nicht mehr sein. Mittlerweile hat das auch die Wissenschaft, die Physik und alle auch schon längst geklärt. Es wird mit der Erde nicht mehr unendlich weitergehen. Entweder meinen einige sehr pessimistische, vergiften sich die Leute oder werden ja überhitzt durch die entsprechenden Umweltprobleme. Oder aber es geht nach einer gewissen Zeit, wird die Sonne zu heiß und die Erde kommt dir vielleicht zu nahe und dann wäre hier auch Schluss. Christen haben immer gewusst, dass das so sein wird, dass einmal die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Vor über 100 Jahren haben Theologen, damals war auch schon viel Irrlehre in der Theologie, gesagt, was ist das für ein Bibelwort, das solche Mythen hervorbringt. Und dann sagten sie, wie konnte denn ein Fischer vom See Genezareth meinen, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Denn vor 100 Jahren meinte man, was da für Elemente steht, heißt Atome. Die Atome sind unteilbar. Es gibt nichts Kleineres. Vor ungefähr 70 Jahren wurde erst einmal demonstriert, vor 75 Jahren, wie es aussieht, wenn Elemente vor Hitze zerschmelzen. Also in Amerika, von den Amerikanern, die beiden Bomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Eine bittere Sache, die aber diesen liberalen Theologen eigentlich das Maul gestopft hat. Christen wissen, alle Menschen müssen sterben und trotzdem schreckt man auf. Vielleicht erinnern Sie sich, am 25. Oktober starb der stellvertretende Chef da vom Bundestag, Thomas Oppermann. Total unerwartet. Die Medien berichteten darüber, er wollte ein Interview geben und bevor dieses Interview kam, bricht er zusammen und kurze Zeit danach ist er schon tot. Es ist richtig, dass man diesen Tag auch Totensonntag nennt, denn die Menschen sollten immer wieder mal aus diesem Träumen aufwachen, als ginge es hier immer so weiter. Im letzten Jahr, ich habe mir das mal herausgesucht vom Statistischen Bundesamt, sind in Deutschland 940.000 Menschen gestorben. Das ist eine ganze Menge. 940.000 Menschen sind im vergangenen Jahr gestorben. Tag für Tag, auch in diesem Jahr, sterben in Deutschland 2.600 Menschen jeden Tag. Dabei hat man nicht einmal eingerechnet, dass jeden Tag noch einmal 12 Schulklassen in der Abtreibung abgemurkst werden. Also zukünftige Schulklassen, wo Kinder getötet werden, die nicht das Licht der Welt sehen dürfen. Und jeden Tag so viel, wie später 12 Schulklassen füllen würden. Tag für Tag. An Corona sterben auch viele Menschen. Mit Datum gestern Und zwar um 14 Uhr sind in diesem Jahr bereits 13.918 Leute entweder an Corona gestorben oder an einer anderen Krankheit, hatten aber Begleiterkrankung dieses Corona. Wir sind im Leben immer vom Tode umgeben. Von der einen Sache mehr, von der anderen Sache weniger. Wir haben Informationen darüber, und wer nicht Knöpfe im Kopf hat statt Augen, der sieht, dass das die Wahrheit ist. Ein kleiner Unfall, einmal nicht aufgepasst im Straßenverkehr, wie schnell ist man nicht mehr da? Oder wenn irgendwo im Hirn eine Ader platzt und man noch gar keine Ahnung hat, wie brüchig sie vielleicht war, das gehört im Leben irgendwie dazu. Im Augenblick sind viele aufgewacht über den möglicherweise persönlich treffenden Tod wegen der Informationen, die man allenthalben über dieses Corona bekommt. Wer Gottes Wort glaubt, braucht kein Corona, um das zu wissen. Schon vor 3.500 Jahren hat Mose darum gebetet zu Gott: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht jeder Mensch individuell auf den Tod zu, es sei denn, er erlebt die Stunde, wo Jesus wiederkommen wird und seine Gemeinde zu sich nehmen. Aber die letzten 6.000 Jahre Weltgeschichte ist jeder auf den Tod zugegangen, mit zwei Ausnahmen, die uns die Bibel nennt, Elia und Henoch, die beiden, ansonsten alle. Wenn ein das so bewusst ist, und wenn er dann noch bewusst ist, dass man nicht nur selbst sterben wird, sondern dass es mit der ganzen Welt mal ein Ende nehmen kann, und hin und wieder klopft mal sowas an, was einen darauf hinweist, 2013, noch gar nicht so lange her, ist ein Meteorit in Russland eingeschlagen, wo man davon ausgehen konnte, wenn der an einer anderen Stelle mit einem anderen Winkel eingeschlagen wäre, wäre halb Sibirien weg gewesen. Wie verhält man sich in diesem Wissen vom Tod? Das war bei mir immer eine Sache, die ich in der Verkündigung mit drin hatte. Auch diese Aussage, jeder wird sterben. Und wie ich zum Glauben gekommen bin, ich habe natürlich gesehen, auch in meinem Arbeitsfeld, ich war ja Bäcker, viele denken, ich hätte es bleiben sollen, aber das hat sich dann verändert, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, wir werden alle sterben. Und dann sagt so ein alter Bäckermeister zu mir: So ist die Kirche, die kann Leuten nur Angst machen. Das ist natürlich schon eine Frage, ist das Angst machen oder ist es Hinweisen auf die Realität? Aber es geht dabei gar nicht so sehr um die Angst. Jesus schildert ja noch ganz andere Dinge als Vorzeichen dieses Endes. Es sind übrigens drei Dinge, die im Zusammenhang genannt werden, die mir früher in dem Zusammenhang auch nie aufgefallen sind. Kriege, Seuchen und Wirtschaftskrisen. Die werden im Lukas-Evangelium extra zusammen genannt. Kriege, Seuchen und Wirtschaftskrisen. Dinge, die man heute beobachten kann. Aber Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, und ich denke, wenn das jetzt Zeichen des Endes sind, die wir haben, wenn es so ist, was wir natürlich nicht wissen können, weil wir nicht Gottes Geheimräte sind, dann ist es der Anfang. Wir sind noch nicht mittendrin. Jesus sagt, wenn aber das alles anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Erhebt die Häupter. Wenn jemand Angst hat und Sorgen oder traurig ist, dann geht er etwas gebückt vor sich. Schaut auch mehr runter auf die Erde. Und Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Ich hatte an der Bibelschule ein bisschen Psychologie. Und da hat uns der Nervenarzt, der hat uns nur kleine Tricks gesagt, heute sind die alle viel weiter. Er sagt, woran erkennt man, dass einer Depressionen hat? Wenn man sich mit ihm unterhält, ohne viel vorzubereiten, dann sitzt er so da. Das heißt, die Finger zeigen nach unten. Damit gibt er gar keinen direkten Ausdruck, aber das ist So wissen Sie, wenn man depressiv ist manchmal, da ist alles so schwer. Da sind die Glieder ein schwer. Und wenn man dann unbeobachtet sitzt und sich selber nicht kontrolliert, sitzt man so da. Oder danach habe ich es dann immer so gehalten, damit mir keiner meine Gemütsschwankungen ansieht. Ich sitze dann immer so da. Dann sehen die nicht, wo die Finger hin zeigen. Aber Jesus sagt, mach sein, wie es will. Wenn das alles anfängt zu geschehen, lasst euch doch nicht einschüchtern. Habt doch keine Angst. Es ist der Anfang, aber wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter, denn mit dem Kommen Jesu kommt eure Erlösung. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Wir werden aus der Ungerechtigkeit herausgeholt. Christen warten. Ich sagte am Anfang als Thema nicht ins Blaue hinein. Christen warten, denn das Szenario, der Schauspiel, könnte man auch sagen, der Zukunft ist ihnen bekannt. Vers 7 und 8 unseres Textes, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort Gottes aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Dieser zweite Teil, der 8. Vers, warnt uns vor irgendwelchen Spekulationen. Und der erste Teil sagt uns, dass wir sind heute in einem Bewährungsfeld drin. So werden auch die Himmel jetzt und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart. Wir werden aufgespart. Eigentlich dürfte Gott jetzt schon die ganze Welt und auch uns richten. Jeder von uns wäre wert, gerichtet zu werden. Das macht man sich ja oft auch nicht klar. Wegen der Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn jemand sein Auge wohin lenkt, wo es nicht sein soll, wenn jemand einen Wunsch hat, den er nicht haben sollte, da ist bereits Gottes Majestät beleidigt. Denn Gott hat uns nicht dazu geschaffen, sündige Gedanken, sündige Wünsche oder gar sündige Taten zu haben. Aber er schlägt nicht zu, sondern er spart. Er spart auf, dass doch einige in dieser Zeit zu Jesus kommen und Jesus ihnen vergeben kann. Und wenn uns vergeben ist, sind wir rein und er vergibt alles. Er hat aufgespart, das Gericht, damit noch etliche gerettet werden können. Und jeder, der zu Jesus kommt und ihn als Heiland annimmt, der ist ein Geretteter, aufgespart. Aber das Recht hätte Gott, uns persönlich heute schon sterben zu lassen oder auch zu bestrafen. Und die Welt, ich habe auf die 100.000 Abtreibungen in jedem Jahr hingewiesen, da kommen die 12 Schulklassen zusammen an jedem Tag. Wenn man sich das mal vor Augen malt, was das bedeutet. Aber Gott übersieht auch die anderen Probleme nicht. Es ist ja nicht die einzige öffentliche Not. Gott übersieht die heuchlerischen Politiker in dieser Welt nicht. Also Politik ist ein schmutziges Geschäft, sagten früher viele. Im vergangenen Jahr hat Abiy Ahmed, wie auch schon andere Friedensengel, den Friedensnobelpreis gekriegt. Heute bombt er mit seiner Luftwaffe Zivilisten in Äthiopien zusammen. Seit 3 Wochen läuft dort ein Krieg wieder, wie man ihn sich nicht vorstellen konnte. Und dieser Friedensnobelpreisträger schlägt tot, was ihm da unter die Finger kommt. Solche Heuchler laufen in dieser Welt rum. Gott könnte wegen der Politik, und die Politiker sind ja aus der Welt hochgespült worden irgendwie durch Wahlen oder durch Putsch oder was anderes, auch wegen den vielen Toten, aber auch wegen Dingen, die in unserem Leben so sind. Wissen Sie, Gott übersieht die Tränen der Kinder nicht, deren Eltern auseinanderlaufen. Ich war ja auch lange in der Kinderarbeit mit und ich habe viele Kinder in Kinderstunden erlebt, wo die Eltern auseinandergelaufen sind und wie einsam und verzweifelt Kinder waren. Sogar wenn Kinder so taten, als stecken sie das ganz gut weg. Es war für sie immer furchtbar schwer. Gott übersieht die Tränen der Kinder nicht. Gott übersieht die Gräueltaten der Politiker nicht. Gott übersieht den massenhaften Kindermord nicht. Und wenn ich an Petrus denke, Gott hat auch nicht übersehen, womit sich die Römer amüsierten. Nämlich die Gladiatorenspiele, wo die Menschen sich damals zum Vergnügen der anderen gegenseitig abmetzelten. Das war Kultur. Gott übersieht auch die verkommene Kultur der Weltreiche nicht. Aber er ist langmütig. Und im 9. Vers heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Es ist nicht so, dass Paulus sich geirrt hat, wenn er davon ausging, Jesus kommt bald wieder. Gott verzögert nicht, aber er sieht den verlorenen Menschen. Und weil er den verlorenen Menschen sieht, und weil er nicht will, dass die verdammt werden, aus diesem Grund heraus ist Jesus bis zum heutigen Tag noch nicht wiedergekommen. Im Römer 2, da heißt es, verachtest du den Langmut Gottes. Der Langmut Gottes über unsere Schuld, das ist etwas, was natürlich von vielen verachtet wird. Gerade wenn sie sagen, wir haben immer gemeint, Jesus kommt wieder. Da steckt doch so ein spöttischer Gedanke dahinter. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott hat die Menschen nicht für die Hölle geschaffen. Manche drängt diese Gedanken so immer wieder von sich weg. Aber gucken Sie sich doch mal um in Ihren Familien, in den Betrieben, wo Sie sind. Wie viel glauben an Jesus? Und nur wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Es hat jetzt in Medea so eine Umfrage gegeben, wie viele Menschen glauben, dass es eine Hölle gibt. Logischerweise in den Großkirchen kaum einer. Ich glaube, bei den Katholiken 16%, bei den Evangelischen 10%. Ich habe die Statistik jetzt hier nicht dabei. Und in den Freikirchen 44%. Das heißt, auch die überwiegende Mehrheit der sogenannten Evangelikalen gehen davon aus, nö, irgendwas wird sein, aber eine Hölle gibt es nicht. Die Bibel sagt, es gibt den Ort, wo der Funke, wo dieser Gedanke nicht sterben wird, wo es immer nagen wird an ein, ich kann nicht gerettet sein. Aber Gott hat die Rettung im Auge und wir haben in dieser Zeit den Auftrag, Gottes Wort zu sagen. Das ist das Wichtige, zum Beispiel bei der Himmelfahrt Jesu, wo Jesus den Jüngern die Fragen, wird denn jetzt in Israel sich endlich was tun, bald wieder? Wo er ihnen sagt, es gebührt euch nicht, das zu wissen. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Aber ihr werdet meine Zeugen sein. Durch das Zeugnis der Gläubigen können Menschen gerettet werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann hast du das letzte Mal jemanden ein Zeugnis von Jesus gegeben? Nicht, es muss ein höheres Wesen geben. Natürlich muss es ein höheres Wesen geben. Wer nicht blind ist, weiß das. Aber hast du das letzte Mal von Jesus ein Zeugnis gegeben? Es wird der Tag kommen, das ist ganz sicher. Es wird aber der Herrentag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente werden verhitzt, zerschmelzen. Und die Erde und die Werke und die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Vers 10. Warum leben wir Menschen, die Menschheit so, ohne dass darüber nachdenken, dass sie sterben werden? Zum Totensonntag gehen viele auf den Friedhof. Und man guckt, wie sind die Gräber gemacht, ist schön, das sind die doch wert, die da gestorben sind. Aber wenige sagen sich, ich werde dort auch liegen. Das ist vielen nicht so bewusst. Erinnere mich an eine Episode in einer Bibelstunde, die ich gehalten habe. Da kam der Bruder, der dort die Gemeinde leitete, er war schon was über 80, aber er war bekannt für seine Einfälle, die manchmal sehr hilfreich waren. Und da kam eine Bibelstunde und sagte, heute habe ich mir mein Grab gekauft. Alle guckten, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Und er sagte, ich habe das so beobachtet, wie die jetzt beerdigt wurden. Er war Gemeindediener, hatte da immer ein bisschen was zu tun. Und er sagte, es ging jetzt immer näher zum Brunnen. Und ich wusste, danach geht's wieder ganz hinten los. Und ich will doch nicht, dass meine Leute mit der Gießkanne über den ganzen Friedhof laufen müssen, wenn die mich begießen. Es ist eine Schwester, aber auch so in seinem Alter, die wurde so blass, man dachte schon, ich fällt sie nicht vom Stuhl, dass einer so damit umgehen kann. Aber wenn Mose sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, da wissen wir immer noch, Sterben ist ein Abscheiden, das tut weh. Aber für Christen ist es doch letztlich der Weg zur Herrlichkeit. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung. Und Paulus beschreibt das. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir haben noch etwas, auf was wir zugehen. Nicht nur, dass es da drüben gerecht ist, sondern besser als alles, wovon man auch nur träumen konnte, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Und im Blick auf sich selbst sagt der Apostel Paulus in Philipper 1,23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus wusste, wovon er redet. Er war einmal entrückt bis ins Paradies Gottes, schreibt er an einer anderen Stelle. Und er sagt, ich habe Lust, dorthin zu kommen. Als ich so im Anfang Jugendfreizeiten hielt, da gab es auch immer moderne Lieder. Damals waren Gospels und so etwas sehr viel gefragt. Und dann gab es ein Lied, da musste ich meinen Sohn auch schon mal fragen, wie der hieß das eigentlich. Diese modernen Lieder gehen doch schnell unter. Aber es war ein sehr vielsagendes Lied. Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich gehe. Und dann wird beschrieben, wie herrlich es da drüben ist. Keine Tränen in dem Land, wohin ich gehe, keine Sünden in diesem Land. Da drüben haben wir Verse dazu gemacht, keine Mauern in dem Land und keine Kanonen in dem Land. Aber in der letzten Strophe hieß es dann immer wieder, Jesus Christus wartet dort, wohin ich gehe. Christen sind wartende Leute und sie wissen, wie sich die Zukunft entwickelt. Christen sind wartende Leute und sie kennen den Charakter der Menschen und der Welt. Vers 3 sagte, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Wissen Sie, Spötter, das sind für uns meistens so Witzbolde. Aber das ist damit nicht gemeint. Es werden nicht Witzbolde kommen, sondern wenn der Bibel von Spöttern die Rede ist, da ist dort in der Heiligen Schrift so welche, wo man heute sagt Mobbing, die andere hochnehmen, aber letztlich, um sie zu schikanieren. Es werden in der letzten Zeit solche aufkommen. Und sie werden Gläubigen das Leben schwer machen. Es geht zum Schluss so weit, ihr müsst gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Menschen. Warum machen sie das? Weil sie ihren Lüsten leben wollen, ihren Begierden nachgehen wollen. Und wehe, jemand kritisiert das. Am Mittwoch wird das Urteil gegen Pastor Latzel gesprochen. Wehe, es kritisiert jemand, wenn die Menschen anders leben oder meinen, leben zu dürfen, als wie sie ihre Begierden ausleben wollen. In so einer Welt sind wir. Damals gab es andere Dinge. Man hatte da sogar philosophische Worte, Hedonismus nannte man das, wenn jeder nach dem leben wollte, wie er wollte. Aber es geht, dies war damals mit einem Sprichwort belegt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Da wusste man zwar, man wird sterben, aber man hat sich doch festgelegt, wir wollen unseren Lüsten leben und wir denken nicht an das, was auf uns zukommt. Diese Art der Welt lässt sich nicht gern reinreden. Und ich denke, dass dieser Prozess gegen den Pastor Latzel, den ich persönlich sehr gut kenne, und ich kenne auch die Zusammenhänge, Mit der wird nächste Woche etwas stehen, wie es zu diesem ganzen Anzeigen gegen ihn da gekommen ist. Wie die Leute, die er dort auch öffentlich genannt hat, seine Kirche ständig mit Farbe vollgespritzt haben. Wie sie halbnackt in die Kirche getanzt kamen, um die Leute auseinanderzubringen und so weiter. Die Menschen wollen sich nicht reinreden lassen in die Art, wie sie ihr Leben gestalten. Aber wir, die wir zu Jesus gehören, wir waren ja auch mal in dieser Gesinnung, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir haben nicht immer an das Ziel gedacht. Paulus schreibt einmal, dass ihr zur selben Zeit auch wart ohne Christus. Fremd und außer der Bürgerschaft Israels und fremd den Testamenten, den Bünden der Verheißung, daher ihr keine Hoffnung hattet und waret ohne Gott in der Welt. Wer ohne Jesus ist, hat keine Hoffnung und dann muss er hier alles irgendwie mitnehmen und wehe, wenn ihn einer scheinbar in die Suppe spuckt, dann kriegen die dann ihre Probleme. Sie werden hier einfach Spötter genannt. Spötter, die das Heilige in den Dreck treten, natürlich nur das Heilige von denen, die ans Evangelium glauben. Anderen, was die für heilig halten, wagen sie sich nicht den Mund aufzumachen, weil sie wissen, dann könnte ihnen vielleicht jemand die Kehle durchschneiden. Das beobachten wir ja auch in unseren Tagen. Gottes Wort sagt uns hier, sie wollen nicht wissen, dass es einmal auch einen Himmel gegeben hat und eine Erde, die mit Wasser, im Wasser Bestand hatten, bis dann die Sintflut kam. Vers 5 und 6. Sie leugnen die Tatsachen der Schrift. Sie sagen, das sind alles antike Mythen, obwohl man auch das sogar beweisen könnte, dass es das gegeben hat. Christen warten auf eine wunderbare Zukunft in der Herrlichkeit. Und Christen warten und schätzen die Welt recht ein. Und das Dritte, Christen warten und bereiten sich vor in dieser Wartezeit auf das Kommen Jesu. Als ich, ich stand schon im Glauben, dann bekam ich in der DDR mal das Buch von Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Das war eines der Bücher, die am meisten den Zusammenbruch des Kommunismus mit herangeführt hat. Er schildert dort seine und die Zeit von Millionen, die in den russischen Straflagern waren. Dieser Solzhenitsyn muss ein frommer Orthodoxer gewesen sein. Das hat man später immer wieder mal gelesen und gehört. Und er schreibt dann unter anderem, und das hat mich lange nicht allein gelassen, überleg dir, wie du aus dem Hause gehst. Es kann sein, dass du in die Stadt gehst, du gehst an einen Bretterzaun vorbei und plötzlich gehen zwei Bretter auseinander, ein paar Hände ergreifen dich, reißen dich auf die andere Seite und du wirst gefahren in ein Lager und gehst dort unter und deine Familie weiß nicht, ob du noch lebst oder nicht. Das kann passieren. Und dann sagt er, geht niemals unversöhnt aus dem Haus. Wenn ihr unversöhnt aus dem Haus geht, dann ist das die letzte Erinnerung eure Leute an euch. Das könnt ihr ja eigentlich doch nicht erwarten. Oder das solltet ihr nicht erwarten. Auf dieser Welt macht dieses Wissen um Jesu Kommen Probleme, weil das andere nicht hören wollen. Auf dieser Welt macht ein drauf Zuleben auf das, dass Jesus kommen wird, in diesem Bewusstsein, er wird kommen, auch Probleme. Warum? Weil wir in einen heiligen Wandel, schreibt Petrus hier, leben sollen. Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 4, steht ein Vers, den ich selten wo zitiert höre, weil er auch dem Menschen nicht so passt. Da heißt es über die Nichtglaubenden und die Glaubenden. Petrus hat ja an die Glaubenden geschrieben. Das befremdet sie, die anderen, dass ihr nicht mit ihnen lauft in dasselbe wüste und unordentliche Wesen und sie lästern. Darf ich mal fragen, wann sind sie das letzte Mal um Jesu Willen verspottet worden? Wann hat man das letzte Mal so gemeint, also ganz so ernst ist da doch nicht zu nehmen? Vielleicht noch nie? Oder vielleicht vor 10 Jahren? Bei Petrus wusste von den Leuten damals, sie lästern. Warum lästern sie? Weil ihr nicht in ihrem Lebensstil mitlebt. Weil ihr alternativ lebt, anders. Abgesondert von diesem sündigen Wesen. Leben wir so? Akzeptieren wir dann auch, dass sie uns an manchen Punkten eben nicht ernst nehmen? Ich habe den Herrn Jesus hin und wieder einmal verleugnet. Gar nicht so bewusst, aber das war dann so überraschend. Und ich denke an dieses Beispiel, was uns der Bruder Grünholz erzählt hat, wo er da in dem Auto unterwegs war oder in der S-Bahn oder so mit diesen jungen Mädchen. Das hat es bei mir auch alles immer wieder gegeben, weil man sich nicht gerne verlästern lässt. Oder da kommt man zu einer Kur und man ist es gewöhnt, vor jedem Essen zu beten. Aber dann sitzt man da am Tisch und sagt, habe ich denn nicht schon zu Hause genug Spott um mich? Habe ich denn nicht schon in der Kindheit zu Spott gehabt? Muss ich jetzt hier auch gleich wieder auffallen? Wenn ich zu Jesus gehöre, bereite ich mich auf sein Kommen vor. So wie man sich auf ein großes Fest mit der Kleidung vorbereitet, mit den Speisen vorbereitet und so weiter. Ich bereite mich vor. Heiliger Wandel. Den heiligen Wandel muss vor allen Dingen Gott sehen. Und ich muss danach streben. Aber der heilige Wandel wirkt sich in meiner Familie aus. Kann man in Ihrer Familie etwas vom heiligen Wandel sehen? Wandeln Sie in der Familie anders wie nicht glaubende Verwandte? Oder heiliger Wandel im Blick auf Planungen? Planen Sie Ihr Leben so wie die Nichtglaubenden? Als ging es immer so weiter? Oder stellen Sie sich auf die Ewigkeit drauf ein? Und heiliger Wandel auch im Blick auf diese Corona-Pandemie. Lasse ich mich in absolute Panik versetzen, weil das irgendwann mal kommen könnte? Oder gehe ich diesen Weg mit Jesus? Es hat einmal jemand gesagt, und das habe ich selbst oft zitiert, wir sterben nicht an einer Krankheit, wir sterben an Gottes Willen. Und der kann durch Krebs kommen, der kann durch einen Schlaganfall kommen und der kann durch Corona kommen. Heiliger Wandel heißt, ich bereite mich vor auf den Tag, wo er mich abruft. Aber das macht nicht traurig, das macht glücklich. Denn wir gehen auf die Herrlichkeit zu. In einem Lied, da hieß es, Menschen, die zu Jesus fanden, gehen fröhlich durch die Welt. Denn die Ketten, die sie banden, brach entzwei der Gottesheld. Das ist eine Tatsache. Wenn du gläubig bist, gehst du fröhlich durch die Welt in dem frohen Blick nach vorn auf Jesus. Oder erfüllt dich diese Hoffnung auf die Herrlichkeit gar nicht, dass du nur so vor dich herläufst. Wir dürfen den Herrn bitten, dass er mit uns ist und uns hilft, dass wir Wartende sind und bleiben, die auf diesen großen Tag zugehen. Ich bitte Sie aufzustehen, wir wollen beten. Herr Jesus, dein Wort ist wie ein Spiegel und wie ein Brennglas. Ein Spiegel, das uns zeigt, wer wir sind und wie nötig wir deine Hilfe brauchen. Und wie ein Brennglas, das an den Punkten hin leuchtet und brennt, dort wo etwas ja auch wert ist, verbrannt zu werden. Hab Dank für dieses dein Wort. Hab aber vor allen Dingen Dank für deine große Liebe. Hab Dank, dass du die letzten 2000 Jahre noch nicht als Richter wiedergekommen bist und wir deswegen dich finden konnten. Hab Dank für jeden, der dein Wort heute hört und für jeden, der es heute annimmt. Du siehst auf der Welt die vielen, die ohne dich sind. Und wir bitten dich um deiner Langmütigkeit willen. Hab doch auch Erbarmen mit unseren Verwandten und Freunden und Bekannten, die dich noch nicht kennen. Geh ihnen nach, gib, dass sie dich annehmen als ihren Heiland, damit auch sie einen Blick auf die gute Zukunft haben. Und dort, wo sich welche verlaufen haben, da zieh sie wieder zurück zu dir. Du kannst es. Hab Dank für deine Langmütigkeit und darauf, dass wir auf dich warten dürfen. Und alles, was uns noch bewegt, wollen wir deinen Vater sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen Sie bitte Platz und wir hören noch ein drittes Lied. Also im Geist und im Herz darf man mitsingen, ansonsten hören wir auf die, die es. Den Herrn um seinen Segen bitten. Ja, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Heb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir hören jetzt noch auf ein Nachspiel und danach haben wir hier unseren Gebetsaustausch und auch eine Mitgliedsaufnahme in diesem Kreis. Das wird aber nicht mehr übertragen.